Oh, oh.
Sei gespannt. Erstmal gespannt, wo die anderen doch stecken. Also Raul steckt im Stau, der wollte schon längst da sein. Hank kriegt das Auto nicht auf. Irgendwie ist der Wurm drin in den letzten Zeiten. Und Gott sei Dank hat der Jim den Weg zum Studio gefunden.
Hallo.
Und ja, das heißt, wir stehen wieder hier zu zweit, aber wir denken ganz doll an unsere Mitstreiter. Schöne Grüße an Hank, schöne Grüße an Raul. Wir vergessen euch nicht, aber wir freuen uns auch, wenn ihr mal wieder da seid bei uns im Studio.
Ja.
Und na gut, das heißt, ich musste jetzt wieder einspringen anstelle von Raul. Und dann habe ich direkt mein Lieblingsthema auf den Tisch gebracht. Oder erstmal noch nicht gebracht, aber erstmal überlegt. Die heutige Sendung heißt New York, New York, that's noise rock. Das reimt sogar.
So.
Und zwar, also ich bin der absolute Noise Rock Fan. Also ich mag Noise Rock. Auch ein Musikgenre, was nicht so einfach ist zu definieren. Das möchte ich ein bisschen heute anstelle wirklich zu überlegen, was genau Noise Rock ist. Was ich gerne heute mit dieser Sendung versuchen möchte, ist ein bisschen zu verstehen, wie Noise Rock entstanden ist. Und es ist nicht einfach so direkt als neue Musikrichtung entstanden, es ist so abgeleitet von bestimmten Bewegungen, die aus der Stadt New York kommen. New York haben wir schon besonders angesprochen in deiner Sendung, Jim, über Alan Vega und Suicides. Das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, New York aus Ende der 70er Jahren.
Also eigentlich seit den frühen 70ern waren sie dran und das erste Album, wann war es? 77, meine
ich. Ja, genau. Ne? Das heißt, ein besondere, also damals ein war New York, als du da schon erwähnt hast, überhaupt nicht, also na nicht, also war schon eine große Stadt, aber hatte nicht unbedingt den Charakter, was wir heute mit New York assoziieren.
Ziemlich versifft, auch nicht unkriminell und wohntechnisch bezahlbar.
Ja, genau. Und
also unter miesen Bedingungen natürlich.
Und sehr, ne, Drogen hat da, Heroin hat da sehr große Rolle gespielt, auch in diese Künstlerszene. Genau, da ist letztendlich, sind die auch die Anfänge vom Noise Rock. Tatsächlich, wenn man ein bisschen recherchiert und versucht mal in der Geschichte zu finden, wo die ersten Artefakten zustande gekommen sind, was irgendwie der Beginn von Noise Rock sein könnte, geht man zurück in New York Ende der 60er Jahren oder Mitte, Ende der 60er Jahren mit The Velvet Underground, schon wieder. Und tatsächlich die Platte The Velvet Underground und Nico ist die, also nicht von mir, ne, das habe ich durch meine Recherchen gefunden, tatsächlich identifiziert worden als das Album, wo man sagen kann, okay, da sind ganz klare Elemente, die man als neues Rock identifizieren kann. Und ja, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, was da war, und das ist wirklich, diese Platte ist sowieso für die Zeit, die war auch seine Zeit voraus sowieso, aber wir gehen Ende der 60er Jahre und wir hören ein Stück, das ist nicht mal ein Stück, was auf dieser Platte ist, das ist auf ein Sampler von The Velvet Underground zwischen 65 und 67, und das Stück heißt Sister Ray, das ist ein sehr langes Stück, der dauert 17 Minuten 20 und naja, der ist zu Recht nicht unbedingt auf die Platte gekommen. Ich meine, durch die Länge, der hätte ja fast eine komplette Seite von so einem LP gebraucht. Aber der hat ganz klare Elemente von Noise Rock und deshalb finde ich spannend, dieses Stück zu spielen. Denn wir hören jetzt als Einstieg in dem Stück Sister Ray, genau, einfach rein.
I'm searching for my meaning. I said I couldn't be satisfied.
Yes. Wenn du das früher zu der Zeit auf einem Stadtfest, also wenn ich jetzt überlege, sagen wir mal, es ist 65 aufgenommen, meinetwegen auch 66 im Stadtfest in Ur-Erkenschwick oder auch in irgendeinem amerikanischen Städtchen gespielt hättest, wäre die Polizei gekommen. Ja. Und dabei ist es aus heutiger Sicht eigentlich schon sehr gut erkennbar, diese repetitive rhythmische Struktur, das also dieses Hypnotische da drin und vor allen Dingen sich über gängige Konventionen hinwegsetzen, völlig neue Sachen zu machen. Das ist schon sehr beeindruckend
ja,
und ein krachiges Element.
Genau, ne? Das heißt, ich hatte, das, wie gesagt, du weißt ja, 60er ist nicht so ganz mein Register. Und als ich das gelesen habe, dann habe ich gedacht, okay, na gut, schon eine sehr spezielle Platte, ist ganz klar. Aber dann habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert. Es gibt jetzt diese Sampler mit sehr viel anderen Stück von The Velvet Underground und aus der Zeit. Und tatsächlich super spannende Stücke, die weniger bekannt sind. Und die wirklich, wirklich sehr experimentell sind und wo man, naja, wo man denken kann, okay, wenn man dann später schaut in die Geschichte, was für Musik entstanden ist, dann diese Platte definitiv einmal durch den Sound, auch durch die Stücke, die wirklich qualitativ extrem hochwertig sind, aber auch sehr viele Ideen für eine Fortführung letztendlich von Musik und neue Entwicklungen in der Musik. Und wenn man später direkt schaut, dieses Noise Rock ist nicht direkt nach Velvet Underground entstanden, sondern es kam erst, auch typisch von New York, charakteristisch von New York, die No-Wave-Bewegung, wie könnte man das nennen? Sondern,
ja. Also ehe du jetzt zu No-Wave direkt wechselst, noch zwei Bemerkungen zu Velvet Underground. Wenn man jetzt überlegt, also erstens ist das Lied in diversen Versionen aufgenommen worden, aber 17 Minuten ist so in der Regel, also es ist immer lang gewesen. Und dass man das Ding wirklich knochentrocken auf die Distanz durchballert, finde ich schon herausragend. Dann auch die Instrumentierung bei denen, auch sehr, sehr ungewöhnlich. Und wie gesagt, sie haben auch Lärm nicht gescheut, aber eingebettet in eine klare Soundstruktur. Nur ab und an sind sie abgebrochen. Das wird demnächst bei mir zu hören sein, wenn ich ein Beispiel bringe, wo aus einem völlig relativ atonalen Lied von Velvet Underground ein richtiger Song wird. Aber das an anderer Stelle. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, das war eine sehr gute Ergänzung, danke. Genau, und dann historisch gesehen kam die No-Wave-Bewegung, überwiegend bekannt durch Lydia Lunch und vor allem ihre Band damals Jesus and the Jerks. Ja, No-Wave ist auch nicht so einfach zu definieren. Ist eine klare parodistische Entgegnung auf die damals in den 60er entstehende New Wave-Bewegung, die dann kam. Die Idee war, könnte man das vielleicht zusammenfassen, die Idee ist natürlich sehr experimentelle Musik, die man nirgendwo einordnen kann letztendlich, ne? Kein Raster. Und also wie gesagt, die Lydia Lunch war eine sehr prominente Figur in der Zeit. Keiner von diesen Künstlern hat wirklich was in den Charts durchgeschafft, aber das war eine extrem wichtige Vorbereitung für Noise Rock. Und es gibt, wir werden über die große Noise Rock Band sprechen, Sonic Youth, die dann doch sehr eng zwischendurch mit Lydia Lunch gearbeitet hat. Wer sich für No Wave interessiert. Es gibt einen sehr guten Sampler, was diese Zeit sehr gut dokumentiert. Das ist ein Album, das ist ein Sampler, der wurde von Brian Eno produziert, Ende der 70er Jahre, und der heißt No New York. Mit eigentlich die große vier Bands aus der New Wave Bewegung, also wie gesagt, Jesus and the Jerks von Lydia Lunch, Mars, Contortions und wie heißt die vierte? Ich habe vergessen. Mars, Contortion. Yeah,
hast du schon gesagt.
Und dann die andere war DNA. DNA.
Die ja auch einen guten Hang in Richtung Punk hat.
Ja, genau. Diese Platte gibt es auch auf Spotify, die gibt es auch als LP zu kaufen, bei den gängigen Plattformen, sag ich mal. Die dokumentiert diese Zeit sehr schön und musikalisch. Wer Also ich finde diese Zeit in New York extrem spannend. Also wir sind jetzt, ne, 70er und ein bisschen später und auch bis in die 80er, also das ist wirklich dann der Sonic Youth ist in New York entstanden. Auch die speziell die Zeit in den 80er ist sehr gut fotografisch dokumentiert von Nan Goldin, also Nancy Goldin und ihre damals Fotografin, die sehr aktiv war in der LGBT-Subkultur und ja, Drogen, wie gesagt, war damals ein großes Thema in New York, aber auch Sexualität, Gewalt. Und das ist in ihrem, es gibt ein Buch von ihm, wo man diese Stimmung in New York gut mitbekommen kann. Das heißt The Ballad of Sexual Independency. Extrem wirklich interessante Arbeit, speziell in Kombination mit der Musik und diese unglaubliche kreative Zeit in New York in dieser Zeit. Genau, und jetzt bewegen wir uns Richtung Noise Rock. Also Noise Rock ist schon letztendlich ein, ja, abgeleitet ist es nicht, aber ist schon sehr, sagen wir so, No Wave hat schon hat den Weg letztendlich von Noise Rock vorbereitet. Das ist nicht die gleiche Musik. Aber dann kam in den 80er die Band Sonic Youth. Es gibt andere Noise Rock Band, aber die Sonic Youth ist definitiv die bekannteste und schon nicht nur, die hat keine, das ist kein Band, was einfache Musik gemacht hat. Aber mit dem ersten Album Daydream Nation ein absolute.
Es ist aber nicht das erste von denen.
Ist das nicht das erste?
Nein. Die haben.
Das erste große Album, ja, genau. Klar.
Aber die ersten waren noch sehr sperrig, definitiv.
Genau.
Das hat ja schon sehr klare Rockstrukturen. Und was, ich weiß nicht, ob du es sagen wolltest, parallel lief ja dann der ganze Industrial-Bereich, der ja auch immer wieder Schnittmengen hatte mit entsprechenden, ja, No-Wave-Geschichten oder beziehungsweise deinem, wie heißt jetzt dein Thema genau für die Sendung?
Das heißt New York, New York, that's noise rock.
Genau, also klare, noisige Geschichten bis hin zu, also Maschinentakte, Störgeräusche, alles. Und das, diese Fraktion gibt es natürlich auch.
Okay, ja, das heißt, also genau, ich meinte mit, also Daydream Nation ist das erste und tatsächlich auch wirklich immer noch als größte Album von Sonic Youth. Die haben unglaublich viele Alben veröffentlicht. Also Sugarcane ist so ein unglaubliches Lied zum Beispiel. Wir hören aber, damit das Ganze ein bisschen, es gibt danach noch ein paar etwas nicht so einfach, nicht zugängliche Songs. Deshalb, ich hab mich tatsächlich ein Lied, ein sehr bekanntes Lied aus dem zweitbekannte Album von Sonic Youth, Goo, aus dem Jahr 1990 ausgesucht. Und zwar Cool Thing. Bei der Band, also wie gesagt, Sonic Youth waren zu viert, also Thurston Moore, verheiratet damals mit Kim Gordon, Leo Ranaldo und Steve Shelley als Schlagzeug. Unglaubliche Musiker. Vom Gesang haben sie sich das zu dritt geteilt teilweise. Ne? So, die haben wirklich alle, also Leo Ranaldo, Thurston Moore und Kim Gordon haben alle gesungen. Ich mag am liebsten den Gesang von Kim Gordon, was in diese No-Wave-Richtung schon gut passt. Und wir hören in dem Stück Cool Thing aus der Platte Goo von 1990. Die Besonderheit von diesem Stück ist die Zusammenarbeit mit Chuck D, der Frontman von Public Enemy, der dann in der Mitte von dem Song noch mitspricht. Und ich denke, man kriegt schon ein bisschen eine Idee, was Noise Rock sein kann.
Something I got.
gerade aufhören.
Das war jetzt von der GU, ne?
Von der GU, genau, Cool Thing.
Also toll ist ja bei denen, das hat ja so eine, selbst so eine Band wie Yola Tango, die ja eher lieblichere Melodien sonst pflegen und die es ja auch schon 1000 Jahre gibt mit vielen, vielen tollen Platten, auch zuletzt wieder einen guten neuen. Da gibt es zum Beispiel auch aus den, ich weiß nicht, von 88 oder wann das Stück ist, ein Lied, wo sie eben gerade nicht sauber spielen wollen, sondern wo immer so ein Feedback-Geheule hinten diese sonstige Gitarrenarbeit ein bisschen konterkariert, damit das nicht so glatt gebügelt ist. Und das haben die jetzt hier zum Prinzip erhoben und geigen da ein bisschen außer der Linie rum.
Ja.
Das finde ich sehr gut.
Also genau, vielleicht nochmal zur Ergänzung, wie James vorher gemeint hat, also die Daydream Nation ist nicht die erste Platte, die erste bekannte Platte von Sonic Youth. Sonic Youth hat schon ab 82 angefangen, Musik zu veröffentlichen. Allerdings, diese Musik ist nicht unbedingt chartsfähig gewesen. Das heißt, die ist sehr unter dem Radar geblieben.
War auch sehr, sehr kratzig.
Genau. Auch Daydream Nation hat ein bisschen Zeit gebraucht, um zu kommen. Genau. Und was ist interessant in diesem Stück ist, wie gesagt, die Stimme von Kim Gordon ist besonders. Rückkopplung spielt eine große Rolle in diese Noise Rock Musik und das ist in dem Gesprächsteil extrem gut eingesetzt. Ne? Jim, du wolltest noch was
dazu sagen? Ja, das ist so ein schöner Dialog gewesen letztlich, der das auch wieder belebt, den Song.
Genau, ne? das heißt, es gibt einmal diese Noise Rock und dann wieder zu dieser, in dem Fall für Noise Rock noch relativ harmlose Struktur. Eine ganz besondere Rolle in diesen Noise Rock Musiken, auch in Grunge. Also die Nirvana war auch auf einer der großen Tour von Sonic Youth Ende der 80er Jahre Vorband. Und die erste Platte von Nirvana, Bleach, hat Noise Rock Einflüsse. Danach auch, es ist nicht ganz, also der Grunge von Nirvana hat Einflüsse von Noise Rock genossen, sag ich mal. Aber ganz maßgeblich in dieser Musik ist eine ganz besondere Art von Gitarren, die Jazz Master, die Fender Jazz Master und die Fender Jaguar waren die Flagships ursprünglich gedacht von Fender, Gitarren, die extrem kompliziert sind, die aber damals nie wirklich zum Erfolg gekommen sind. Die wollten damals die Gibson Les Paul eigentlich Konkurrenz machen, hat nie wirklich funktioniert. Und die ES 335 von Gibson auch. Und das heißt, diese Gitarren waren unglaublich erschwinglich, obwohl das waren extrem gute Gitarren, die waren Anfang der 80er Jahre extrem günstig zu kaufen. Wenn man Bilder sieht von Sonic Youth und deren Konzerten, die hatten jeweils 10 Gitarren stehen, mit jeweils total wilde Stimmung. Also das heißt, keine Gitarre von Sonic Youth war normal gestimmt, also nicht in der normalen Gitarrenstimmung. Und sehr viel, wirklich eine Besonderheit von dieser Musik ist dieses Arbeiten mit neuen Stimmung, also Gitarrenstimmungen, neue Akkorden, die man da generieren kann. Dieses Stück, was wir gehört haben, ein absolutes Lieblingsstück, den ich schon x-mal an der Gitarre normal gespielt habe, die Gitarre ist total wilde Stimmung, ne? Nicht die klassische Gitarre, sondern die erste vier Saiten, die erste Tiefsaiten sind auf F-Sus letztendlich gestimmt und dann hat man die normale BE-Stimmung von der klassischen Gitarre. Ne? Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Element. Die haben Thurston Moore, ein großartiger Gitarrist, behauptet, er kann sehr gut spielen, nur nicht mit einer Gitarre, die normal gestimmt ist. Also alle Stücke, die er spielt, sind anders gestimmte Gitarren aufgenommen worden.
Thurston Moore ist ja auch ein ganz bekannter Free Jazz Fan.
Ja.
Und die Liebe zum Atonalen oder zum Verlassen eingetretener Pfade und sonstiger harmonischer Songstrukturen, das haben die natürlich da immer wieder aufgebrochen. Also von daher nur konsequent.
Ja.
Und zwei Gitarren auch immer gut dann. Ne?
Ja. Also. Vor allem, die haben da extrem gut zusammen, also extrem, ein bisschen wie in dem Beispiel, was du vorher gebracht hattest, die haben unterschiedliche Stile gehabt, also Lee Ronaldo und Thurston Moore, Kim Gordon hat Bass gespielt, aber die konnten auf beide sehr kreative Art und Weise doch sich finden in dieser Musik und das ist wirklich sehr spannend. Okay, wir bewegen uns ein bisschen in die Zeit, gehen jetzt, verlassen kurz New York und gehen nach London 2017 mit der Band Black Midi, nach wie vor eine Band, die ich schon öfter erwähnt habe.
Ein solider Sprung.
Ja. Meiner Meinung nach, die Band, die Noise Rock gibt es immer, aber die eine neue Dimension gebracht hat durch sehr talentierte Musiker. Jetzt kommen wir zum Beispiel, wir hören gleich das Lied 953 und 953 von Black Midi. Noise Rock ist, man sagt zum Beispiel zu der Band Sonic Fuse, sagt man, die haben a world of sound, also die haben wirklich eine Tonwand, also eine Wand aus wirklich Sound aufgebaut, und das ist die Idee von dieser Musik, ne? die sehr prägnant durch diese Musik, aber auch, man muss sagen, das ist nicht nur diese extreme, vielfältig und sehr volumenreiche Sound, was einen wirklich erschwingt, sondern oder wirklich überwältigt, sondern dadurch spielt Ruhe oder Silence kriegt einen ganz anderen Raum in diese Element. Und ich finde, das ist in dem Lied von Black Midi 953 sehr gut gemacht. Ich habe mich auch entschieden, dieses Stück deutlich länger zu spielen als die anderen, die wir bis jetzt gehört haben, weil nur so kriegt man ein bisschen Verständnis für, nur so kann man eigentlich verstehen, wie diese Musik entsteht und wie die gedacht ist letztendlich.
Und wie, vor allen Dingen, wie sie das aufbauen dann.
Ja, genau.
Musikantenstadel läuft es nicht.
Genau, auf keinen Fall.
Also sehr, sehr schön. Und hier macht es wirklich Sinn, mal eine längere Passage zu hören, um festzustellen, zum einen, wenn du Instrumente nicht spielen kannst, auch wenn es krachig klingt, kannst du diese Musik nicht spielen.
Ja.
Erinnert wieder ein bisschen an diese Math-Rock-Geschichten. Du brauchst einen guten Schlagzeuger, einen guten Bassisten, du brauchst auch gute Gitarristen, und die haben sich schon genau überlegt, was sie da machen wollen. Auch wenn es lärmig klingt und für den einen oder anderen vielleicht anstrengend ist und nicht gerade zum Schmeicheln auf dem Sofa vielleicht gehört wird, aber ich finde es sehr spannend. Und das ist, welche Platte von denen gewesen?
Schlagenheim, das ist eigentlich die erste Platte, okay, von denen, die, okay, also die haben früher ein paar Singles veröffentlicht, aber die sind eigentlich zusammengefasst, mehr oder weniger, auf diese erste Platte mit dem komischen Namen Schlagenheim. aus dem Jahr, ich glaube, die war aus 2019, glaube ich.
Also ist wirklich...
Und das ist, wie gesagt, Schlagzeuger ist, ich hatte immer versucht, das ist wirklich ein sehr talentierter Schlagzeuger, der wirklich sehr... der kann schnell spielen, aber der kann auch sehr gut dosieren, der kann wirklich Stimmung bauen.
Wo kommen die her?
Die sind aus London.
Ah ja, okay.
Und das ist ein bisschen die Bewegung zusammen mit Black Country New Road, wobei Black Country New Road nicht New Noise, also nicht Noise Rock ist, das ist schon eine andere Musik, aber ich finde Black Midi, also ich bin ein großer Fan auf jeden Fall. Nicht nur von der Platte, also die Platte ist tatsächlich, also die kann ich komplett hören, allerdings allein meine Familienmitglieder bringen mich um, wenn ich die auflege.
Du spielst immer auf der Autobahn dann.
Ne? Genau. Oder auf dem Weg zum Urlaub, genau. Und aber die kann man, genau, das ist eine Musik, die braucht ein bisschen Zeit. Man muss wirklich daran, ja, man muss offen sein und sich darauf einlassen, aber die hat irgendwann doch diese Wirkung und die ist besonders, finde ich.
Ist wie so ein brodelnder Vulkan, wo immer ein bisschen rausgespuckt wird und dann kommt es wieder ein bisschen anders, aber sehr, sehr energetisch.
Genau, und wir enden jetzt die Sendung mit dem letzten Stück, mit einem eigentlichen Zusammenarbeit zwischen Kim Gordon, die mittlerweile solo unterwegs ist, gar nicht so lange, nicht wie Sasson Moore, der direkt nach Thunicuse schon sehr viel veröffentlicht hat. Die hat lange woanders unterwegs und die hat tatsächlich mit Jay Maskis, der Frontman von Dinosaur Jr., auch amerikanische Band aus den 80er Jahren, nicht direkt aus New York. Ich glaube, die kommen aus Massachusetts irgendwo, aber sind später natürlich nach New York gekommen, wie alle, die da mal erfolgreich sein wollten. Und zu meiner großen Überraschung, unangekündigt haben Kim Gordon und Jay Maskis 2022 ein EP, also eigentlich keine EP, es ist eigentlich ein, es ist kein Single, aber wirklich, es sind eigentlich nur zwei Titel von einer schon sehr vergriffenen Platte, die ich eigentlich gerne hätte, aber die mittlerweile nicht unter 60, 70 Euro für zwei, wirklich einen kleinen 7 Zoll Platte, das ist ein bisschen teuer. Aber diese EP heißt Abstract Blues. Jay Maskis ist ein großer, auch Fender Jazz Masters Experte. Das heißt, nicht nur andere Stimmung, sondern auch Leute, die diese Gitarren elektronisch so verändert können, dass die wirklich teilweise ganz anders klingeln. Und wir hören in dem Stück Slow Boy. Slow Boy ist ein sehr gutes Beispiel für gereifte Noise Rock Music, eine sehr gute Mischung. Man findet Element auch von No Wave. Deshalb finde ich als Abschluss ein sehr schönes Stück. Und ich finde es auch erwähnenswert, dass man Jay Maskis und Dinosaur Jr. nochmal erwähnt, auch in diese Richtung. Genau, ich würde sagen, das Album ist nicht von 2022 oder von 2021. Das ist auch kein Album, sondern so ein EP, sozusagen, mit eigentlich noch zwei Titeln. Ein lilane Cover. Genau, das ist auf jeden Fall, denke ich, eine schöne Zusammenfassung von dieser Sendung eigentlich. Don't settle, you lose.
sehr punkig und man merkt, auch im Punk gibt es Gitarren-Soli.
Ja, genau.
In unterschiedlichsten Spielarten. Sehr, sehr schön. Vielleicht sei mir noch erlaubt, noch zu ergänzen, dass auch so Gruppen wie Big Black, also viele haben die Cover vielleicht schon gesehen, ikonografische, comicartige Covergestaltung, sehr, sehr bekannte Cover. Slint ist eine bekannte Gruppe aus diesem Bereich und eine Gruppe, die vom Namen her schon andeutet, wie sie drauf sind. Eigentlich sehr punkig, aber aus meiner Sicht auch irgendwie in diesen Noise-Rock-Bereich reinpassend. Pissed Jeans, also ich habe selten eine Gruppe gehört, die so angepisst klingt wie die. Und letztlich alles, was dann in den Industrial-Bereich rüberschwappt und da irgendwelche Gemengelagen ergibt. Also sehr spannend, auch das Stück hier gerade, sehr schön.
Ja, also danke für die Ergänzung. Wie gesagt, da ist noch viel mehr aus dieser Zeit und das waren jetzt, glaube ich, sehr gute Tipps nochmal dazu. Genau, dieses Stück ist, könnte auch teilweise, erkennt man klar Kim Gordon, so kennt man sie, aber auch Sonic Youth nicht. Man hat manchmal Lydia Lynch wieder dazwischen und James ist als ein unglaublicher Gitarrist, der sehr talentiert ist und also diese ich war sehr froh, als ich gesehen habe, dass die, ich musste suchen, die Platte ist gar nicht so prominent vorgestellt worden, aber die speziell dieses Stück Slow Boy, besser finde ich besser als Abstract Blues, lohnt sich auf jeden Fall, genau. So, das war auch gut, dass Raoul nicht da war. Ich glaube, es hätte ihm vom Musik nicht so vielleicht gut gefallen, wenn nicht mehr so brav und hört mit. Genau, aber das war jetzt, denke ich, ein wichtiger Episode der Musikgeschichte, was wir hier aufgemacht haben.
Obwohl er neulich ja auch raues Zeug gespielt hat.
Das stimmt. Und ja, ich hoffe, es hat dir gut gefallen.
Sehr gut gefallen.
Ich hoffe, den Zuhörerinnen auch. Und auch. Ja, wir freuen uns schon auf nächste Mal, wenn ihr, wie gesagt, ne, wie Raoul das immer sagt, wenn ihr Kommentare habt oder irgendwelche Rückmeldungen, gerne melden. Wir sind ja, wir lesen immer die zwei Briefe, die im Jahr auch vorbeikommen und sind froh, die zu beantworten. Wir sagen ja noch eine schöne Reise, noch einen schönen Abend oder einen guten Frühstück und sagen bis zum nächsten Mal dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.